Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Zwei-Zimmer-Küche-Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Ja, in der letzten Episode habe ich ja schon angekündigt und versprochen, dass wir vier Gespräche direkt von der Expo Real für euch mitgebracht haben. Und heute starten wir mit der ersten dieser Expo-Folgen. Wir sitzen dafür in unserer kleinen Podcast-Box am Immowelt-Stand mitten im Messegeschehen in München. Und mein erster Gast zum Auftakt ist Matthias Heißner, Geschäftsführer von Vermieterwelt und Mietercheck.de. Wir sprechen darüber, wie Maklerinnen und Makler Einwänden in der Vermietungspraxis souverän begegnen können, warum Vermietung ein echter Türöffner sein kann und welche Strategien überhaupt noch bei der aktuellen Marktlage funktionieren. Außerdem erzählt Matthias, wie er persönlich mit Rückschlägen umgegangen ist und daraus neue Stärke gewonnen hat und was es mit seiner ganz eigenen Verbindung zum Thema Clownerie auf sich hat. Es wird also spannend und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die erste Expo Real-Episode und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Hi Harald, freue mich auch.
Wir dürfen auflösen, wir sitzen in der Podcast-Box bei der Immowelt auf der Expo Real. Hast du sowas schon mal mitgemacht?
Nee, definitiv nicht und richtig kuschelig hier.
Wie viel Abstand haben wir voneinander?
Also ich würde mal sagen,
das eine Armlänge.
So kommt knapp hin.
Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du da bist. Ist mir eine große Freude. Ich finde es auch sehr kuschelig. Ich hatte jetzt leider noch nicht die Gelegenheit, mir die Expo anzuschauen. Kennst du die Expo? Bist du das erste Mal da? Wie sieht's aus?
Also ich bin tatsächlich so fast jedes Jahr da, guck mir die Expo an, will wissen, was am Markt sich so verändert. Ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich bin Schwabe und die Eintrittspreise sind dann eine ganz harte Herausforderung für uns, jedes Jahr wieder. Aber wir investieren dann groß, nehmen eine Grundschuld bei der Oma auf und dann klappt Expo auch.
Hilf uns mal kurz auf die Sprünge. Was möchte die Expo denn für einen Eintrittspreis haben?
850.
Der Gegenwert dafür ist?
Also 3 Tage. Der 3. Tag ist aber leider ein toter Tag. Da ist niemand mehr. Also sind es 2 Tage Expo. Und das Problem ist ja auch noch, die Hotelpreise rund um die Expo sind dann auch noch dramatisch. Also für einen Schwabe eine echte Herausforderung.
Aber du bist da.
Ich bin da.
Und das hat einen Grund für dich wahrscheinlich.
Definitiv. Also zum einen heute bei Immowelt zu sein, Logo. Mhm. Und natürlich auch, man muss dazu sagen, als Schwabe werden wir hier schon belohnt. Am Baden-Württemberg-Stand gibt es mittags immer leckere Maultaschen. Die sind legendär und die muss man sich einfach abholen.
Ich war mal eine Zeit lang mit Dieter Baumann, dem Läufer, auf Tour.
Jawohl.
Und da gab es auch immer leckere Maultaschen.
Das können wir Schwaben einfach.
Gut, mein Gott. Aber das ist halt der Preis für die Expo. Bist du schon seit vielen Jahren hier?
Ja, tatsächlich. Und also es ist auch spannend. Also ich bin ja eher aus der Wohnungswirtschaft, aber Expo heißt eben auch, dass auch die anderen Branchen, ob das jetzt Logistik ist, ob das die ganzen Hotels, die ganzen Supermärkte. Und das finde ich eben das Spannende, auch mal die anderen zu beobachten, in welchen Dimensionen die ihre Geschäfte machen, auch anbieten, auch die Standdimensionen. Also es ist halt einfach die Topmesse in Europa und von daher finde ich es immer spannend, auch welche Themen bewegen die Branche.
Mhm. Das heißt also, ist Leitmesse number one?
Ja.
Gibt es nichts Vergleichbares?
Also es gibt noch in Cannes eine, das ist so ein bisschen die Schickimicki-Variante davon, aber hier, das ist die Arbeitsmesse. Also muss man klar sagen.
Okay. Was würdest du sagen, ist ein absolutes Must-Go? Wo muss man hingehen auf der Messe?
Also Baden-Württemberg-Stand habe ich schon gesagt.
Maultaschen.
Genau, absolut. Aber es ist auch so, dass der Startup-Bereich mich persönlich extrem interessiert. Also spannende Dinge, was passiert gerade, weil da kann man am ehesten die Branchentrends ablesen. Also an den großen Ständen der großen Konzerne, da schaut man sich halt die Dimension an, was da wieder investiert wurde und ob es jetzt 2-geschossig oder 3-geschossig gebaut wurde und was es Leckeres zu essen und trinken gibt. Aber auf der Startup-Messe, da spüre ich wirklich so ein Feeling. Was kommt in nächster Zeit? Was sind die neuesten Trends? Was bewegt die Branche? Wo kommen die neuen Innovationen her? Und deswegen ist es der Bereich, wo ich mich immer so ein bisschen einschließe.
Okay, du bist schon seit gestern auf der Messe,
jawohl,
dürfen wir verraten. KI ist natürlich das dominierende Thema überall, auch im Startup-Bereich wird es da auch überall gespielt, in allen Facetten?
Total. Und ich bin fast froh, ehrlich gesagt, die letzten Jahre, ich darf das ja gar nicht so laut sagen, aber es war alles nur noch Nachhaltigkeit und irgendwelche Elektroladestationen und irgendwelche Photovoltaiksysteme und alles irgendwie in dem ganzen Energie. Und ich bin echt froh, dass das Thema abgelöst wurde durch KI.
Jetzt muss ich mal eine Lanze für Nachhaltigkeit brechen. Also meine Tochter, 4 Jahre alt, die freut sich sicherlich, wenn wir in 2025 ein bisschen nachhaltiger gedacht haben, wenn sie dann mal auch so 20 Jahre alt ist. Glaubst du das nicht auch?
100%, gar keine Frage. Nur wenn das Thema ist, das die Immobilie alleine bewegen soll und am Ende geht es um Menschen, die da drin leben sollen und da waren viele der Systeme halt zwar energetisch nachhaltig, aber vom Wohnwert einfach verschlechternd.
Ja, okay. Aber jetzt KI, großes Thema. Hast du im Bereich KI schon Impuls mitgenommen, wo du gesagt hast, wow, dass das möglich ist?
Also tatsächlich ist es einfach so. Ich meine, wir sind ja im Promille-Bereich der möglichen Nutzung von KI bis jetzt. Und das, was die Messe mir gezeigt hat, ist einfach, vielleicht sind wir jetzt mal in den Prozentbereich gekommen, so ganz tendenziell. Aber es ist, und das muss man leider schon auch sagen bei der Exco, es ist natürlich auch viel Blabla und viel irgendwie Selbstdarstellung. Und auch das ist ja spannend an der Expo. Also deswegen kann ich auch immer nur sagen, Expo muss man einfach gesehen haben. Also da laufen auch Verrückte rum, da laufen Freaks rum. Das ist teilweise spannend, die Klamotten der Menschen anzugucken. Also Selbstdarsteller in allen Variationen. Also hier ist was los. Expo muss man, glaube ich, einfach als Immobilienprofi gesehen haben.
Ist was zum Gucken, Laufsteg, sagst du?
Absolut. Und abends die Partys. Ja, also muss man schon auch sagen, da sind schon ein paar gute Dinge hier in den Messehallen unterwegs, lohnt sich schon.
Also so langsam rechtfertigt sich der Preis, wenn ich so deine Ausführungen höre.
Also wir haben überlegt, dann Schwaben, ob wir Tupperdosen mitnehmen für das viele Essen, aber wir haben es dann doch gelassen.
Okay, mit welchem Ziel geht ihr dann letztendlich zur Expo? Was nehmt ihr mit? Was bringt euch weiter?
Also tatsächlich neue Impulse, Innovationen zu spüren und der Rest ist wirklich ein Sehen und Gesehen werden, Netzwerken, einfach mit den Menschen sprechen, mit denen wir gerade in den letzten Jahren sehr viel online und jetzt mal, hey, hallo, wow, dich gibt's ja wirklich, hey, du bist wirklich 1,80 Meter groß, hey, mal einen ganzen Mensch zu sehen, das ist, glaube ich, hier so das Typische für die Expo.
Ja, ich glaube, das tut auch allen gut, der soziale Kontakt, dass man sich mal wieder gegenübersteht, die Zeit des Calls, haben wir jetzt alle hinter uns? Hat auch seine Daseinsberechtigung und ist natürlich auch sinnvoll, wenn man mal schnell mit jemandem sprechen möchte, muss man nicht nach Südamerika fliegen oder zu einer Messe. Aber mittlerweile geht es auch, glaube ich, tendenziell den Messen wieder ein bisschen besser, oder?
Also, ich meine, letztes Jahr gab es ja wirklich danach auch in der Presse Tumulte um den Umgang mit der Presse beispielsweise und auch die Ticketpreisthematik ist diskutiert worden. Aber also, ich habe hier wirklich ein positives Gefühl. Es ist was los, die Leute sind da und ich glaube, die Leute konzentrieren sich wieder aufs Wesentliche.
Ich glaube auch, wenn wir hier so rausschauen, wir sind ja in einem Glaskasten, würde ich sagen, das ist hier ganz gut besucht.
Absolut.
So eine Messe, da braucht man ja auch viel Energie. Wie startest denn du deinen Tag so?
Ist ganz einfach. Früh aufstehen, morgens um 5 Uhr und dann ist tatsächlich 5 Minuten eiskalt duschen angesagt.
Ernsthaft?
Ja, und dann liebe ich es, Liegestützen zu machen und dann beginnt mein Tag und dann beginnt er eigentlich auch um 6:15 am Schreibtisch.
Tatsache?
Ja, ich liebe das.
Eiskalt, wie kommt man zu eiskalt duschen? Ich habe das nie verstanden, ist ja auch gerade so ein Hype, in so eine Eistonne zu gehen, das machen ja auch viele.
Ja. Also,
war schon immer so, oder?
Ja, bei mir tatsächlich schon immer so. Also das ist für mich, ich genieße es, das ist für mich so ein Frischwerden, Wachwerden und dann begrüße ich den Tag, lache den Tag an und dann geht's los.
Und jeder fragt sich, wie viele Liegestützen machst du dann so?
Also üblicherweise 100, das ist so eigentlich das, was ich so mal kurz auf dem Schlag mache, ja. Also ich habe eine Leidenschaft für Handstand und insofern ist dann die Liegestütze eigentlich nur die kleine Aufwärmung.
Du hast eine Leidenschaft für Handstand? Da muss ich noch einmal ganz kurz reingehen. Wie entwickelt man eine Leidenschaft für Handstand? Man ist Bodenturner und kann nicht ablassen von...
Nee, ich hatte mal vor vielen Jahren einen schweren Unfall und hatte über viele Jahre einen gelähmten rechten Arm, eine gelähmte rechte Schulter. Und die Ärzte haben mir keine Hoffnung gegeben, dass dieser Arm jemals sich wieder bewegen wird. Und ich habe den allen erklärt, doch, der wird sich ganz entspannt wieder irgendwann bewegen. Und irgendwie aus Trotz, glaube ich, ist dann der Satz entstanden und irgendwann werde ich mit diesem Arm einen Handstand machen. So, und nachdem, wie du siehst, ich meinen Arm picobello bewegen kann, alles in perfekter Ordnung, habe ich irgendwann gesagt, stopp mal, ich habe den allen gesagt, ich mache irgendwann Handstand, dann muss ich jetzt wohl Handstand machen. Und seitdem gehört es bei mir zum täglichen Ritual, dass ich so eine halbe Stunde Handstand trainiere und ja.
Lass uns das mal auf den Businessbereich transferieren. Tickst du da ähnlich? Setzt du dir Ziele, wo vielleicht auch viele sagen, nee, Matthias, lass das, das klappt doch nie.
Exakt.
Exakt das Gleiche.
Exakt.
Und dann bist du erst recht motiviert und dann geht's los.
Dann werde ich richtig warm und dann sage ich, Jungs, okay, danke, ihr könnt noch ein bisschen mehr gern dagegen schießen und ich werde es euch beweisen, wir kriegen das hin.
Dann lass uns doch mal ganz kurz ins Thema einsteigen. Du bist Geschäftsführer von Vermieterwelt und Mietercheck.de.
Ja,
wie bist du letztendlich in die Immobilienbranche gekommen? Ist das schon immer dein Steckenpferd gewesen oder war das ein Quereinstieg?
Also ganz einfach, ich war, als mein Kindheitstraum, völlig strange, ich wollte Banker werden. Ich wollte Bankkaufmann werden.
Da, wo alle Feuerwehrmann werden wollen, hast du gesagt, nee,
oder Bank. Oder Pilot, ich wollte Bankkaufmann. Und warum? Ist relativ einfach. Für mich war als Kind, die Banker sind die, die mit Geld umgehen können. Also heute wissen wir, okay, das war völliger Irrsinn. Die können es nicht.
Ja, der eine sagt so, der andere sagt
okay.
So.
Okay. Hoffentlich hört es mein Hausbanker nicht. Mhm. Nein, aber das war tatsächlich mein Kindheitstraum. Den habe ich gelebt. Und mit 19 habe ich dann festgestellt, schwieriges Thema, warum? Ich musste Produkte verkaufen, die der Chef gesagt hat, die ich verkaufen muss. Ich wusste aber, am Markt gibt es bessere. Das fand ich nicht so richtig cool, weil ich wollte dem Kunde das bestmögliche Angebot machen. Und in Wirklichkeit hat mich auch in der Immobilie immer nur, in der Bankausbildung immer nur die Immobilie interessiert. Die Finanzierung, das war mein Thema. Wenn Kunden kamen, die ein Haus gekauft haben, da eine Finanzierung machen, dem das bestmögliche Angebot. Mich hat so das ganze Auslandsgeschäft, Zahlungsverkehr, Gold, das ganze Aktienzeug. Boah, ich musste Charts noch als, wir mussten die noch mit Lineal und Bleistift analysieren, gab ja keine Technik und so. Mhm. Also ich bin ja schon ein paar Jährchen älter. Und ich fand es so schrecklich. Ich konnte mit Aktien nie was anfangen. Und da war es die Immobilie. Und mit 19 hatte ich mit meinem Chef ein Perspektivgespräch und der fragte mich so, was ich denn möchte, weil er hatte das Gespräch eigentlich für beendet erklärt. Ich habe gefragt, wo die Perspektive ist. Ich habe sie noch nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte eigentlich seinen Job. Er war so zuständig für so 20 Filialen. Er fragte, warum? Sag ich, weil ich das besser mache. Und als er mir seinen Job nicht gegeben hat, logischerweise, also er war so knapp 50, ich war 19, na, dann hieß es wohl, ich glaube, ich muss hier gehen und habe mich dann mit 19 selbstständig gemacht. Und einfach, ich wusste sofort, die Immobilie fasziniert mich so. Ich will genau das tun. Und dann war wirklich für mich die Frage, Makler oder Investment, das ist so ein bisschen so ein Scheideweg in der klassischen wohnwirtschaftlichen Immobilie. Und da hat mich wirklich das Investment-Thema interessiert. Und so bin ich in die Investment-Immobilie und das mache ich jetzt seit 35 Jahren als Immobilieninvestor.
Und mit einem breiten Grinsen sagst du das gerade. Dir geht's gut damit.
Definitiv. Ich bin total happy. Wir haben heute einen Bestand so von, variiert immer so ein bisschen, 500 bis 700 Wohnungen in den Büchern, die wir immer wieder optimieren, was rausverkaufen, was Neues reinkaufen. Es ist aber auch so, Harald, dass ich auch andere Zeiten erlebt habe. Ich hatte 2008 eine schlimme Insolvenz. Da haben zwei Mitarbeiter aus der Hausverwaltung Gelder veruntreut. Ich habe es nicht gemerkt. Und habe damals die Verantwortung tragen müssen. Ich habe mein gesamtes Vermögen verloren. Ich hatte danach ein paar Millionen Schulden, kein Vermögen mehr. Presseberichte gegen mich und. Also richtig, wie man so schön sagt, auf die Fresse gekriegt.
Ja.
Vollgas. Und habe mich wieder rausgearbeitet.
Habe ich mir gedacht. Haben wir ja eben schon besprochen, ne?
So.
Da haben alle gesagt, nee, das war's, Matthias.
Exakt.
Und du so, nie.
Das wirst du nicht überstehen, diese Dimension. Ich hatte 8 Millionen Schulden am 31.12.2008. Nichts mehr, gerade ein kleines Kind. Meine Frau saß stillend mit dem Baby und oh, die Gott. Staatsanwaltschaft hat Besuch abgestattet. Mm. Also ich habe richtig unschöne Dinge erlebt. Und für mich war es einfach nur, also es war schlimm, keine Frage. Ich will es gar nicht schönreden. Aber ich habe einfach gesagt, entspannt euch alle mal. Es ist jetzt für mich eine Aufgabe und ich werde sie lösen, weil ich habe so ein Leitmotto. Das Universum schickt mir nur Probleme, für die ich die Fähigkeit besitze, sie zu lösen.
Oh ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, Universum, du scheinst mir echt zu vertrauen. Ich scheine die Fähigkeit zu haben, auch große Probleme zu lösen. Mhm. Danke, dass du mir diesen Mist hier geschickt hast. Und los geht's, dann lösen wir mal.
Und wo sind wir jetzt? Vermieterwelt, mietercheck.de. Was bieten, also das Wort sagt es ja eigentlich schon, aber was genau bieten diese Plattformen jetzt an?
Also tatsächlich, fangen wir beim Mietercheck an, das war so auch der Ursprung. Ich habe als Vermieter immer gemerkt, das Thema Bonitätsprüfung von Mietinteressenten ist ein heikles Thema. Ich will den bestmöglichen Mieter in meiner Wohnung haben, weil ich will, dass die Mieten pünktlich kommen und dass alles funktioniert. Und dann muss ich ihn prüfen und die klassischen Auskunfteien, die da so am Markt sind, die haben mir einfach nicht ausgereicht. Und so ist der Mietercheck tatsächlich als eine Eigenkreation entstanden. Ich habe für uns selber eine eigene Bonitätsprüfung, die weit mehr Daten hat als jetzt Schufa und andere Auskunfteien.
Wollte ich gerade sagen, ganz kurz. Normalerweise bekommt man das ja von der Schufa, bestenfalls. Aber darüber hinaus könnt ihr noch andere Daten generieren? Gibt es da ein Betriebsgeheimnis? Verrätst du uns, wo kommt sowas her?
Also tatsächlich gibt es verschiedene Schnittstellen, über die wir diese Daten zukaufen. Und also das Thema Schufa, da ist natürlich einfach, das ist der große Riese mit diesem riesigen Namen, gar keine Frage, aber auch mit dem ein oder anderen Imageproblem und vielen verlorenen Prozessen, EuGH und so weiter. Und dementsprechend ist die Datenqualität einfach immer schwieriger geworden. Es gibt kein Scoring mehr, es gibt wenig Negativmerkmale bis gar keine mehr. Und das sind für mich Kriterien. Ich will wissen, warum ein Mieter gut oder warum er schlecht ist, und ich will mehr wissen. Und so haben wir uns eben Inkassodaten geholt. Also da, wo eine Schuldnerkarriere beginnt. Also es gibt da wissenschaftliche Analysen. Also wenn jemand Geldprobleme hat, was macht er zuerst? Er tut erstmal schwarz fahren bei der Deutschen Bahn, weil er muss morgen zur Arbeit kommen und hat keine Kohle fürs Ticket. Fährt schwarz, wird erwischt, oh je, kostet 60 Euro, kann er nicht bezahlen, dann kommt es Inkasso. Und solche Daten sind für uns wichtig. Bankdaten hingegen, die ja bei den großen Auskunftsteilen häufig Thema sind, sind für uns fast irrelevant. Warum? Weil die Dorf, Sparkasse, Volksbank oder andere, wenn du für einen Opel Astra einen Kredit aufnimmst, dann zahlst du den Punkt 1. Aber vor allem, wenn du ihn mal nicht bezahlen kannst, dann gehst du halt zu deinem Filialleiter und sagst du, hey, ich habe da ein Problem und könntest du mal und dann wird das Ding verschoben und statistisch trägt eine Bank erst nach 18 Monaten wirklich negativmerkmalrelevant ein. Und nach 18 Monaten, davor ist er schwarz gefahren, hat sein Netflix nicht bezahlt oder hat bei Zalando bestellt und nicht bezahlt und. Mhm. Und deswegen sind diese Daten für uns viel wichtiger als eine klassische Bankinformation. Und die haben wir im Mietercheck. Und heute ist es so, dass jede 20. Vermietung in Deutschland bereits über unseren Mietercheck geprüft wird.
Tatsache. Haben wir gerade eben schon kurz angeschnitten. KI, hilft euch das auch dabei? Kann ich nicht einfach den Chat fragen, sag mir doch mal zu Person XY, kommt da was bei rum?
Tatsächlich nein. Also weil Personendaten nach wie vor, also auch das Bilddatenthema findet weder bei Google noch in der KI statt. Aber ja, also es ist natürlich bei uns schon so, dass wir gewaltig in der Scorebildung etc. natürlich KI einsetzen. Und da wird sich auch in Zukunft richtig viel in dem Bereich tun. Also Persönlichkeitsbewertung. Aber, und das muss man eben auch deutlich sagen und das ist auch gut so, dieses Datenschutzthema, auch Antidiskriminierungsgesetz, diese ganzen Themen, die sind speziell bei der Mieterbonitätsprüfung ein ganz heikles Thema, weil einfach dieses Grundrecht auf Wohnen in der Verfassung drin steht. Also dass jetzt irgendein Online-Händler, wenn du ein Konto anlegst, hier und dass der eine Bonität prüft, das ist selbstverständlich, das akzeptiert jeder. Aber wenn es um einen Mieter geht und ich quasi mit der Auskunft im Zweifel dafür sorge, dass du keine Wohnung bekommst, das ist ein Thema, wo viele, auch Verbraucherschützer, natürlich dagegen vorgehen.
Okay, fass mal ganz kurz zusammen. Ich suche eine Wohnung. Du weißt, dass ich diese Wohnung suche. Was kriegst du sofort über mich raus?
Ich weiß komplett deine gesamten Inkasso-Negativ-Merkmale, was du in den letzten 3 Jahren an, oder 5 Jahre teilweise auch, je nachdem, welche Merkmale es sind, was du an negativen Dingen
noch hast. Heute findest du das raus?
In 2 Sekunden.
Tatsache.
Wenn wir jetzt online gehen.
Okay. Exakt. Aber dafür musst du bezahlen.
Genau.
Für diesen Service. Exakt. Letztendlich. Das ganz heißt genau. Also, hast gerade auch schon gesagt, Datenschutz. Wie steht es denn da mit meinem Datenschutz?
Tatsächlich haben wir eine offizielle Datenschutzgenehmigung des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, der unser Verfahren komplett auch regelmäßig überprüft, analysiert. Auch wir müssen diverse Hackerangriffe über uns ergehen lassen, die entsprechend positiv ausgehen müssen. Und es ist eben so, dass der Mieter eine Einwilligung geben muss, dass ich, also du müsstest eine Einwilligung geben, dass ich über dich diese Auskunft hole.
Der Mieter
muss die Einwilligung geben. So, jetzt haben wir aber natürlich auch das andere Thema. Wenn du jetzt die Wohnung von mir willst und du die Einwilligung nicht erteilst, dann teile ich dir auch mit, dass leider ein anderer die Wohnung bekommt.
Ein anderer von den 150 Bewerbern, die die Wohnung auch gerne haben möchte.
Ja.
Das ist ja, darf man sagen, auch wirklich überraschend, was der Bewerber für eine Wohnung bereit ist, preiszugeben, um so eine Wohnung zu bekommen.
Definitiv.
Jetzt darf ich an der Stelle verraten, ich habe auch das Glück, etwas vermieten zu dürfen. Und wenn so eine Wohnung dann mal frei ist, was sich dann tut in der Bewerbungsphase, da war ich selber sehr überrascht. Also ohne nachzufragen, wird erstmal alles offengelegt mit einem meist zweiseitigen Anschreiben mit Bezugnahme auf und die Ortschaft und warum und weshalb. Ist das Standard mittlerweile?
Also tatsächlich muss man schon mal unterscheiden. Also du hast jetzt gerade 150 Interessenten genannt. Ich will das wirklich mal in zwei Bereiche aufteilen. Wenn wir die großen Metropolen anschauen, Frankfurt, München, Hamburg, Berlin insbesondere, da werden alle Makler bestätigen, schalte eine Vermietungsanzeige, dann hast du 1500 Bewerber. Also wenn du am Freitagnachmittag vergisst, die Anzeige bei Immowelt wieder offline zu schalten, dann hast du am Montag dein E-Mail-Postfach voll und völliges Chaos. Also das ist das Thema in den Metropolen. Aber die Wahrheit ist auch, dass du in ländlicheren Regionen eben teilweise ein, zwei, drei Interessenten nur hast. Also deswegen dieses Mietthema wird immer so über Deutschland gestreut. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt Berlin als unsere Bundeshauptstadt immer so das Maß aller Dinge ist oder die Top 7 oder wie viele Tops auch gibt. Aber der Vermietungsmarkt ist wirklich ein völlig variabler in Deutschland. Und ich will auch mal sagen, und das ist mir wirklich so ein Anliegen, weil immer den Vermietern ja so, ja, ihr habt es ja leicht, ihr bietet eure Wohnung an und dann kommen da Hunderte oder Tausende von Interessenten, ja, voll easy. Ich kann nichts dafür, dass so viele Interessenten kommen. Also ich sage das ganz bewusst, hier hat die Politik in Deutschland leider versagt. Ich will gar nicht politisch werden, aber wir sind in Europa das Land mit der niedrigsten Wohneigentumsquote, mit knapp über 40%. Und das ist das Problem. Unsere Politik müsste endlich dafür sorgen, dass mehr Menschen ins Eigentum kommen und weniger in die Miete. Und ich meine, wenn man die Wohneigentumsquote in Berlin irgendwo bei 85%, also Mieterquote oder fast 90% Mieterquote, das sind doch die Probleme, die wir in Berlin haben. Also wir müssen Menschen ins Eigentum bringen, dann haben wir weniger Mietnachfrage und dann ist auch dieses Ungleichgewicht. Aber dass ich jetzt davon als Vermieter profitiere, dass die Politik seit 50 Jahren in Deutschland in dem Punkt versagt, ist einfach legitim.
Das zum Thema Mietercheck. Jetzt gibt es noch Vermieterwelt. Was wird da alles gespielt?
Also tatsächlich ist genau das so die Folge daraus gewesen. Wir haben mit dem Mietercheck begonnen und haben den Menschen geholfen. Und dann kamen immer wieder die Fragen, die gesagt haben, Mensch, aber also jetzt habe ich da einen tollen Mieter. Ich bräuchte übrigens aber einen Mietvertrag. Ich bräuchte ein Übergabeprotokoll. Ich bräuchte auch mal so eine Selbstauskunft. Ich bräuchte so ein paar Formulare. Ich bräuchte einen Energieausweis. So, also es wurden immer wieder Fragen gestellt. Kannst du mal, kannst du mal, kannst du mal. Und dann haben wir angefangen, ein Dokument nach dem anderen den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Und so ist dann vermieterwelt.de entstanden. Passt ja mit Immowelt auch ganz gut namentlich zusammen. Also wo wir einfach sagen, wir sind der digitale Marktplatz für private Vermieter, wo du als Vermieter alles bekommst, was du in deinem Vermieteralltag so benötigst. Also wir nennen uns auch gern so der ADAC des Vermieters. Also wenn du eine Panne hast in deiner Vermietung, wenn irgendein Problemchen ansteht, dann ruf uns an, dann geh auf unsere Plattform und dann haben unsere Experten eine Lösung für dich.
Geht für mich so ein bisschen in die Richtung, gibt's ja auch schon länger, wie Haus und Grund, Alternative dazu.
Also tatsächlich, also schön, dass du es ansprichst. Ich wollte es nicht direkt so sagen. Aber ja, das Haus und Grund-Thema, die muss man dazu sagen, zum einen sind sie eben nicht so spezifisch auf Vermieter, sondern sie sind auf alle Immobilieneigentümer. Und auch das muss man leider so sagen. Also Haus und Grund verliert gerade gewaltig Mitglieder. Warum? Weil sie überaltern und weil einfach die Digitalisierung dort nicht so stattfindet. Und ich kann fast sagen, wir sind das digitale Porno dazu.
Vermietung. Wann kommt da eigentlich der Makler ins Spiel? Ist ja nicht so urtypisch. Warum sollte der Makler sich jetzt um die Vermietung kümmern? Wahrscheinlich sagt ja der Eigentümer auch, nee, also für Vermietung, da brauche ich erstmal gar keinen Makler. Den spare ich mir.
Also, es ist so, früher war es völlig normal, dass der Makler die Vermietung übernimmt und dann kam das Bestellerprinzip 2013 und das hat dazu geführt, dass die Makler erstmal gesagt haben, okay, dann mache ich es nicht mehr, weil der Eigentümer bezahlt mich doch bestimmt eh nicht, wenn da so viele Schwaben wie ich, die bezahlen das ja nicht, also erledigt. Und mittlerweile hat sich das wieder nivelliert. Aber grob 50% der Makler machen nur noch Vermietung, die anderen 50% nicht mehr. Also von daher, es ist nicht so, dass der Private immer nur selber vermieten will. Es ist schon noch ganz, ganz viel. Also über die Hälfte findet beim Makler immer noch statt. Aber der Knackpunkt ist einfach, dass der Makler jetzt, wenn du als Vermieter die Rechnung bezahlen sollst, dann willst du von dem Makler eben wissen, warum soll ich jetzt diese 2 Monatsmieten bezahlen? Welche Leistung bringst du denn?
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau. Und da ist tatsächlich, also ich hoffe, die Makler fühlen sich jetzt nicht angegriffen. Ich will auch gar niemand angreifen, sondern ich möchte nur ein bisschen provozieren. Die Problematik in der Vermietung ist, dass die Masse der Makler einfach, sorry, einen schlechten Job macht, weil sie keine Lust haben auf Vermietung.
Woran liegt das? Nicht so lukrativ?
Genau, weil einfach wegen, ich sage jetzt einfach mal 2000 Euro Provision, der Makler träumt zu Recht, das ist doch auch okay, von großen Verkaufsaufträgen, 10.000, 20.000 oder mehr Provision und jetzt wegen der Vermietung hunderte von Interessenten, zig Besichtigungen, ich habe keine Lust drauf.
Okay, der Makler sagt jetzt, du Matthias, ganz ehrlich, das ist mir viel zu viel Arbeit für das, was hinten dabei rauskommt. Was sagst du dem? Warum sollte das für einen Makler dennoch attraktiv sein und das sollte mit, sage ich mal, ins Portfolio rein?
Also, ich fange mal wirklich provokant an. Deine Autowerkstatt, bei der du dein Auto gekauft hast, machen die deinen Kundendienst?
Ja.
Okay, und wenn die sagen würden, du kannst ein Auto kaufen, aber wir machen keinen Kundendienst, dann musst du bitte irgendwo anders hingehen. Was würdest du tun?
Würde ich sagen, ich schlafe da mal eine Nacht drüber und wir melden uns bei Ihnen.
So, und wenn du in ein Restaurant gehst und die sagen, sie können gern hier essen, aber zu trinken gibt es bei uns nichts?
Das habe ich noch nicht erlebt. Wäre aber mal ein neues Konzept.
Wäre mal eine Idee.
Für ein Startup. Ich wette mit dir, anfangs ist das Restaurant relativ voll. Ja, wir machen nur Essen, aber Getränke, aber gut, ich weiß, worauf du hinaus willst.
So, also und ich sage einfach, ich bin der festen Überzeugung, dass Vermietung, mal, ich erzähle gleich auch noch, warum es wirtschaftlich spannend ist, aber es ist für mich das Türöffner-Thema und es ist einfach das Brot- und Buttergeschäft, das Basisgeschäft, das ich einfach anbieten muss. Wenn ich zum Arzt gehe, dann macht er auch eine Blutuntersuchung und all diese Dinge, das gehört einfach zu dem Ding dazu, ob es dem jetzt gefällt oder nicht und ob er Geld verdient oder nicht.
Ich darf nicht nur die Kirsche auf der Torte wollen.
Exakt.
Auch den Rest.
So.
Pflicht?
Absolut. Für mich gehört es einfach dazu. Und jetzt passiert eins. Wenn, also und das kann ich aus unserem eigenen Bestand sagen, wir machen einfach die Vermietung auch immer über regionale Makler. Immer. Wir holen uns regionale Makler, aber es ist leider so, dass die Masse der Makler es wirklich so lustlos betreibt. Da wird halt der Erstbeste genommen, das ist alles so Larifari. Welchen Mietpreis nehmen wir denn? Was haben Sie denn seither? Sei 780, gut, ist okay, wenn wir 800 machen, passt es. Und ich sage jetzt einfach, wenn wir jetzt hier, wir sind in München, wenn wir jetzt am Starnberger See als Makler, ich habe die Chance, eine Luxusvilla an Maklerauftrag zu kriegen. Würde ich da so, was wollen Sie denn? 5 Millionen, ist das okay für Sie? Passt das so? Nein, da mache ich eine professionelle Wertermittlung, eine Analyse des Objektes mit allem, was dazugehört. Und diese Professionalität erwarte ich von einem Makler da auch. Und wenn der seinen Job gut gemacht hat, dann werde ich doch auch Folgeobjekte kaufen. Wenn ich mein Objekt jemals verkaufen will, dann denke ich an den Makler, weil der hat einen guten Job gemacht. Und deswegen ist Vermietung für mich das Türöffnergeschäft. Das ist das perfekte Akquiseinstrument.
Okay, verstehe ich. Sehe ich das richtig? So eine Immobilie, die wird ja wahrscheinlich auch weniger verkauft, als in so einem Zyklus vermietet. Das könnte natürlich dann auch interessant sein.
Also, ich gehe das jetzt mal andersrum an, Harald. Die Eigennutzung, wenn du deine eigengenutzte Immobilie, dein Häuschen mit deiner Familie gekauft hast, wie oft kaufst du sowas? Die nächsten 25 Jahre vermutlich nicht.
Eher nicht.
So, ein Vermieter, und das ist es, statistisch hat der deutsche Vermieter mittlerweile 3,5 Wohnungen im Bestand.
Ist das so?
Ja.
Interessant, okay.
So, wo liegst du? Über der Statistik, oder?
Dazu sage ich nichts, aber so in dem Bereich, ja.
So, und das ist genau das Spannende. Das heißt, der kauft öfters was, der verkauft auch öfters was. Und es kommt noch was, aufgrund der Mieter- und Eigentumsquote. 60% des Immobilienvermögens in Deutschland ist in vermieteten Immobilien. Das heißt, es ist der viel größere Markt. Alle Makler schlagen sich um den Eigennutzer, ums eigene Häuschen und die eigene Wohnung. Und das Investmentgeschäft, wo 60% des Vermögens steckt, wo die Eigentümer viel kaufwilliger und verkaufswilliger sind, da halten sich die meisten Makler zurück. Und das ist meine Empfehlung für die Makler. Schaut euch den Investmentmarkt an. Da ist viel weniger Wettbewerb, weil da viel weniger professionelle Makler unterwegs sind. Und da könnt ihr Zukunftsgeschäfte machen.
Und die meisten Makler sagen dann, ja, Matthias, verstehe ich alles. Aber du ganz ehrlich, ich mache einen großen Abschluss. Dafür muss ich 30 Objekte vermieten.
Absolut. Ja, Und ich empfehle eins, und das findet eben auch bei den meisten Maklern nicht statt. Ich sage, richtet eine Abteilung ein mit ein oder zwei Mitarbeitern, die ganz professionell die Vermietung abwickelt. Dann können die ganz easy mit einem gut strukturierten Prozess, dafür gibt's Lösungen und auch Hilfestellungen von uns, da kann ich 10 Vermietungen im Monat locker machen. So, und damit kann ich auch im Jahr 180.000 Euro verdienen. Und damit sind Probleme, also wenn ich jetzt mal 750 Euro Miete nehme, 10 Vermietungen, dann ist das so ungefähr die Provision, die ich damit machen kann. So, damit ist die Abteilung, die ich da eingerichtet habe, absolut profitabel und daraus kann ich meine Bürokosten tragen, was ja jetzt viele in den letzten Jahren in der Krise festgestellt haben. Oh je, die Kosten liefen weiter und der Umsatz lief nicht mehr. Die großen Aufträge sind halt gerade nicht mehr gekommen. Und da ist eins, die Vermietung ist ein absolut krisensicheres Geschäft wie das der Bestattungsunternehmen.
Vielleicht kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, wie ich aus der Vermietung heraus dann skaliere. Was für Optionen aus der Vermietung entstehen dann für den Makler jetzt, außer dass ich irgendwie ein gutes Grundrauschen habe, damit meine Mietkosten selber für Büro, Office und Ähnliches zahlen kann oder auch für Personal. Wie kann ich da noch rausskalieren? Was ergeben sich für Möglichkeiten? Weil ich will da vielleicht nochmal eine Lanze für brechen, damit vielleicht dem einen oder anderen dann nochmal ein Licht aufgeht, der sagt, nee, also doch, macht Sinn.
Also, der Punkt ist, wir haben 2,2 Millionen Mieterwechsel in Deutschland im Jahr. Das ist schon mal das Volumen und es variiert kein bisschen. Diese Zahl ändert sich auch nicht, wenn wir eine Krise haben. Wir haben sie weiterhin. Das heißt, in Solingen, in Buxtehude, in Erfurt, egal wo der Makler sitzt, die Vermietungszahl ist eine völlig konstante. Und jetzt kommt eins, ich habe schon gesagt, der Vermieter, der immer wieder neu kauft, verkauft, ist das eine. Aber du hast von 150 Mietinteressenten gesprochen. Und jetzt kommt ja eben eins. Also klar gibt es Brennpunktstandorte, da sind die Mietinteressenten wirklich schwierig und da ist die Kaufoption bei den Mietinteressenten gering. Aber wenn wir gerade von den Metropolen, wenn wir von München, wenn wir von den Ballungszentren, von den A, B, C-Lagen sprechen, da ist es so, bei 150 Mietinteressenten sind garantiert 50, die auch in der Lage wären, etwas zu kaufen, die nur mieten, weil die aktuelle Lebens-, Berufs- oder Familiensituation es gerade erfordert. Aber das sind alles Zukunftskandidaten, die kaufen können. Und dieses Potenzial im Netzwerken zu nutzen, mit denen gut umzugehen. Auch das ist wirklich so ein Ratschlag. Viele Makler behandeln leider Mietinteressenten wie Menschen zweiter oder dritter Klasse. Oh, du bist ja nur der Mietinteressent, oh, nerv mich nicht. Und ich sage, erstens ist es eine Grundfrage, behandle die Mieter und Mietinteressenten einfach, wie du jeden anderen Menschen auch behandeln würdest. Aber vor allem erkenne, dass das der Käufer der Zukunft ist.
Mhm. Okay, du hast mich jetzt überzeugt. Gehen wir mal davon aus, ich bin Makler, ich habe eigentlich immer nur das Verkaufsgeschäft geführt. Wie starte ich denn jetzt am besten in die Vermietung? Wo fange ich an?
Also dieses wirklich eine bewusste Abteilung einrichten, das meine ich tatsächlich ernst. Also wenn ich dann zum Beispiel 20% meines Maklerbüroumsatzes aus der Vermietung machen möchte, dann muss auch 20% aller anderen Maßnahmen im Maklerbüro zur Vermietung. Dann müssen auch 20% des Schaufensters, 20% der Homepage für Vermietung. Aber wie sehen die Schaufenster in jeder Stadt, in der ich unterwegs bin? Schaue ich mir die Maklerschaufenster an und dann sehe ich da ein, zwei Inserate und da steht ein roter Balken drauf, vermietet. Glückwunsch, ist toll zu wissen für mich, dass da eine Wohnung vermietet wurde, hilft mir aber nicht weiter. Aber wenn der Makler Experte für Vermietung in Buxtehude sein will, dann muss er auch dem ganzen Standort Buxtehude sagen, dass er der Experte ist. Und da sind wir in diesem Netzwerken. Vermieten ist ein Netzwerkthema. Redet mit den Steuerberatern vor Ort, redet mit den Rechtsanwälten vor Ort und sagt, ich bin der Vermietungsexperte von Buxtehude. Dann werden die, wenn da ein Vermietungsthema entsteht, an euch denken. Sprecht mit allen Bund der Selbstständigen. Also hier reden wir echt über Netzwerkthema. Und das Spannende, Verkaufsaufträge, da muss ich mich wirklich tief beweisen. Da muss ich richtig was abliefern. Bei der Vermietung ist es spannend, dass viele sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass du Vermietung sagst. Ja komm, dann probier doch mal. Ich gebe dir da mal. Ich habe da zwei Wohnungen gerade. Mach mal. Und so entsteht ein relativ leichtes Einstiegsding und sich da beweisen, das ist das Thema. Und dazu kommt Folgendes. Und das ist das, also ich habe vorhin so frech gesagt, die meisten Makler machen Vermietung schlecht. Also es gibt natürlich auch genügend, die es gut tun.
Davon gehen wir jetzt mal aus.
Absolut. Aber was die meisten Makler, und deswegen maulen sie ja, so viel Arbeit und ich verdiene so wenig Geld. Und ich sage den Maklern immer, könntest du mal auf ein Blatt Papier aufschreiben, was du bei einer Vermietung alles tust? Und da sind die dann meistens selber überrascht, weil irgendwie wissen sie es ja, aber sie haben es sich noch nie bewusst gemacht. Weil wie findet eine Mietpreisermittlung statt? Die Wohnung analysieren, den Grundriss anschauen, die Unterlagen, die Selbstauskunft, das Inserat schalten, hier bei Immowelt, die Interessenten sortieren, Vorselektionen machen, Besichtigung durchführen. Und das empfehle ich, macht für euren Kunde einen One-Pager, damit ich sagen kann, ich als Vermietungsmakler, Harald, guck mal, das ist auf dem Blatt, das sind meine Leistungen, die ich dir anbiete. Und dann sind die meisten Kunden total begeistert, boah, das wusste ich gar nicht, was ihr da alles in Wirklichkeit tut.
Okay, aber letztendlich muss man ja auch den Eigentümer überzeugen, dass die Vermietung mit einem Makler die bessere Wahl ist, weil letztendlich, machen wir es mal ganz platt, jeder kann Fotos machen, jeder kann das auf einem Portal einstellen, bestenfalls, und am Ende kommen halt die 1500 Bewerber. Was spricht an der Stelle für den Makler?
Tatsächlich, dass die Masse der Vermieter keine Lust hat, es selber zu machen. Die wollen nicht das Inserat schalten. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass genügend Anwälte unterwegs sind, die dann für falsch geschaltete Inserate, falsche Fragestellung, falsche Informationen, dann Abmahnungen schicken. Und diese 1500 E-Mails, Anrufe, das will kein Privater haben. Und deswegen, ich will nur eins. Ich will wissen, dass der Makler es vernünftig macht und dass der Profi im Bereich Vermietung ist. Dann bezahle ich den gerne. Also lassen wir jetzt auch da bitte die 5% der Vermieter, die als Kind auch mal von der Wickelkommode gefallen sind, die sagen, ich bezahle niemals. Okay, das ist nicht euer. Aber die Masse der Vermieter, die ist bereit dazu. Aber die will nur eins. Sag mir, dass du einen guten Job machst. Dann bezahle ich dich auch.
Genau. Man will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Auf einmal kommt die Info, oh, Mieter zieht aus.
Oh, Horror.
Horror, ne?
Genau. Horror.
Horror. Ich muss mir die Wohnung, ich muss erstmal alles abwickeln. Dann muss ich mir die Wohnung angucken. Muss ich gegebenenfalls renovieren? Muss ich sanieren? Und so weiter und so fort. Letztendlich habe ich das alles hinter mir. Ich habe alle Gewerke gesteuert, um das ganze Projekt umzusetzen. Hat mich schon Nerven gekostet. Und jetzt muss ich auch noch den richtigen Mieter finden. Das ist ja oftmals auch ein persönliches Thema. Das heißt also, wenn ich eine Immobilie vermiete, die mir auch am Herzen liegt, dann suche ich natürlich ganz akribisch den richtigen Mieter, wo ich auch ein Bauchgefühl für habe und so weiter und so fort. Meinst du, das kann ich einem Makler auch vermitteln, dass ich dem sage, hör mal Makler, ich möchte nicht, dass irgendwer einzieht, ich möchte jemanden, der auch zur Immobilie passt und ich möchte natürlich auch jemanden haben, der solvent ist, ich möchte jemanden, der nicht in einem halben Jahr wieder auszieht und so weiter und so fort. Kann man das dem Makler vermitteln?
Tatsächlich, ja. Und also deswegen, wir haben ja auch Makler, die das genau so tun, die Wohnung so vermieten, wie ich sie selber auch vermieten würde. Aber dann will ich eins und das reicht mir. Ich will 3 oder 5 abschließende Kandidaten, wo der Makler sagt, schau her, das sind meine 3 heißen Kandidaten, da habe ich alles analysiert, mit denen habe ich ausführlich gesprochen und ich würde dir von den 3 diesen einen empfehlen, aber schau sie dir mal an. Und dann wähle ich unter den 3 aus. Oder vielleicht sage ich auch, kann ich bitte mit jedem Einzelnen noch ein Telefonat führen, um noch so die Stimme, das Menschliche dazwischen zu haben. Das ist das, was ich als Vermieter will. Aber bitte, Makler, mach du die Arbeit. Du bist der Profi. Du hast da auch das Gefühl dafür. Mhm.
Wenn ich dann jetzt einen Eigentümer habe, der nicht die durchschnittlichen 3,5 Objekte hat, sondern ein bisschen mehr, wie kann ich denn daraus skalieren? Also ich habe jetzt erfolgreich eine Wohnung vermietet oder ich habe den entsprechenden Mieter gefunden. Wie kann ich da in Kontakt bleiben? Wie bleibe ich an dem Eigentümer dran, dass vielleicht da noch im Nachgang ein Geschäft entsteht?
Also tatsächlich ist ein großes Thema. Ich will mal ganz bewusst ein Beispiel. Neubau, Bauträger. Mittlerweile 60% der Neubauverkäufe, also ja, aufgrund der Krise sind die ein bisschen runtergegangen, sie gehen jetzt langsam wieder hoch, aber 60% der Neubauverkäufe finden statt an Kapitalanleger. So, und jetzt muss der Bauträger eine Erstvermietungsgarantie, hat er fast immer im Kaufvertrag drin. Die Bauträger haben aber gar keine Lust auf die Vermietung. Und deswegen sage ich, liebe Makler, geht doch in den Austausch mit euren Bauträgern und sagt, wie sieht's aus? Darf ich den Vermietungsservice? Ja, dann kriege ich vielleicht nur 1,5 Monatsmieten oder 1,25. Alles okay. Aber macht diesen Service, geht mit dem Bauträger in den Austausch. Und dann hat der auch immer mal die eine oder andere Restantenwohnung, wo er sagt, hey Makler, wenn du die verkaufen willst, könntest du auch machen. Also unabhängig von dem Mietinteressenten kann ich dann. Und das meinte ich vorhin mit diesem Netzwerk. Redet vor Ort und erklärt, ich bin der Spezialist und ich mache die beste Vermietung für dich.
Klingt nach Mischkalkulation. Würdest du dem einen oder anderen Makler denn empfehlen, vielleicht sich erstmal komplett aufs Vermietungsgeschäft zu konzentrieren und dann daraus zu skalieren? Vielleicht gibt es ja auch welche, die gerade angefangen haben und sich schwer im Verkauf tun.
Also Harald, ich finde es echt spannend. Wir haben uns da nicht so ausgetauscht zu den Themen. Aber genau das ist das, was ich auch Jungmaklern heute empfehle. Versuch doch nicht gleich die Luxusvilla Starnberger See. Das wird nichts.
Macht aber Spaß.
Ja, aber es glaubt euch doch kein Kunde und ihr werdet den Auftrag nie kriegen und ihr träumt davon.
Aber Social Media ist doch voll davon. Ich habe gerade auf Mallorca in Port Andratx für 76 Millionen ein Haus verkauft.
Genau.
Startet man nicht so?
Na, das ist der typische. Doch, starten, um dann den Account nach 6 Monaten abzumelden, weil alle Coachings dieser Welt, die ich dafür gebucht habe, dann doch nicht funktionieren. Und ich bin da halt der, der sagt, also wenn ich auf den Mount Everest will, das ist ganz schön hoch da oben, aber es funktioniert halt nur. Ich muss da unten mal den ersten Schritt gehen und den zweiten Schritt und den dritten. Und so würde ich es eben im Maklergeschäft auch tun. Und Vermietung ist das perfekte Geschäft. Und ein Makler kann, der junge Makler einsteigt, der kann mit 5 Vermietungen locker leben, Erfahrungen sammeln und daraus kriegt er Verkaufsaufträge und dann entsteht mehr.
Okay, also an der Stelle mit Vermietung Netzwerk aufbauen, sich bekannt machen, ins Gespräch kommen und daraus entstehen dann Step by Step dann die entsprechenden Verkäufe auch. Was sagst du jetzt Maklern, die sagen, nee Matthias, ich mache nur Verkauf und wenn nichts kommt? Was machst du?
Alles super, dann bleibt für die anderen Makler, die da Lust drauf haben und die es verstanden haben, einfach mehr übrig, ist für mich völlig okay. Also das Spannende ist eben auch die Zahl der Vermieter, und das ist den meisten nicht bewusst, die ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Also in den letzten 13 Jahren, wir hatten vor 13 Jahren ziemlich genau 3,9 Millionen private Vermieter, wir haben jetzt 5,5 Millionen.
Wow.
Da ist richtig was passiert. Und diese Zielgruppe ist spannend, die will versorgt werden, die suchen nach Lösungen. Deswegen wir mit Vermieterwelt und Mietercheck können digitale Lösungen anbieten und der Makler kann seine regionale Lösung anbieten. Das ist die große Chance und noch eine Zahl hat sich verändert. Auch das Alter, also von vielen Maklern höre ich, oh, aber die Zielgruppe sind schon eher die Älteren und die sind so ein bisschen schwierig manchmal.
Was heißt Älteren?
Die Rentner nennen wir es jetzt mal. Und da sagen viele mal, oh, ich habe auf die, oh, die sind so kompliziert. Und,
die wollen alles wissen, anstrengend, genau. Die wollen es planen.
So. Und mittlerweile ist es statistisch bewiesen, 70% der privaten Vermieter sind mittlerweile unter 60 Jahre.
Ah.
Ah, genau. Das heißt, es ist Folgendes passiert. Der Generationenschritt ist gemacht. Die Älteren haben, also früher, wenn ich noch an meine Großeltern und so denke, die haben quasi vor dem Tod wurde nicht diskutiert über Vermögensverteilung, sondern das könnt ihr danach machen. Heute die Älteren sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf, ihr könnt es besser, sucht ihr die digitalen Wege, geht ihr mit der KI an das Thema ran. Und deswegen übertragen die ihre Vermögen deutlich frühzeitiger und so entstehen jüngere Vermieter. Und natürlich auch die ganzen Communities, die da draußen unterwegs sind, auf Social Media, Immocation und wie sie alle heißen, die haben eben dafür gesorgt, dass Lust auf Investmentimmobilie entsteht. Und das sind die neuen Vermieter der Zukunft.
Ich weiß, was auch noch inspiriert hat. Keine Aussicht auf Rente. Das hat auch noch inspiriert, vielleicht im Immobilienmarkt einzusteigen.
Der zweite politische Fehler.
Wir wollen nicht zu politisch werden. Du hast es gerade schon gesagt, Social Media, du hast gerade Immocation genannt und so weiter und so fort. Auch dein Business braucht natürlich Impulse, muss sich stetig weiterentwickeln, an den Markt anpassen. Wo holst du deine Impulse her? Doomscrolling auf LinkedIn, was machst du?
Also tatsächlich bin ich ein Mensch, der sich sehr intensiv mit mir auseinandersetzt, schon seit jeher. Und ich habe dir 2 meiner Krisen beschrieben. Das sind für mich Dinge, wo ich sage, okay, die Schulter war jetzt nicht gelähmt, weil es halt passiert ist, sondern ich frage mich, was das mit mir zu tun hat. Meine Insolvenz war keine kleine, das war eine sehr große. Und dann frage ich mich, was hat das mit mir zu tun? Was will das Universum mir hier sagen? Was will das Leben mir sagen? Und was sind meine Learnings daraus? Und in dieser Bewusstheit entwickle ich mich permanent weiter. Und ich bin eben Mensch, für den Freiheit zum Beispiel ein großer Wert ist. Aber eben auch dieses in mich reinfühlen. Wo sind die neuen Impulse? Und die hole ich mir permanent. Und so, also ich höre jeden Tag irgendwelche Hörbücher, irgendwelche Podcasts. Also ich bin da einfach sehr wissbegierig. Und also ich sage auch, also ich zum Beispiel, ich lese keine Zeitung, würde ich nie tun. Ich höre keinerlei Radionachrichten, kein Fernsehen. Also ich weiß nichts über aktuelle Nachrichten. Wenn irgendwas Dramatisches auf der Welt passiert, muss mir das irgendeiner erzählen, weil mich interessiert es nicht.
Du schützt dich davor?
Exakt. Ich will meinen Geist, ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto. Also für mich ist der Bugatti so das Edelste an Automobil, was es gibt. Und in den wird man auch kein Biodiesel reinschütten. Also Und warum soll ich dann Tageszeitung? Ich will es nicht, sondern ich hole mir genau das, was für mich inspirierend ist, was für mich faszinierend ist.
Du bist also sehr selektiv, was deine Impulse von außen angeht. Du hast gerade gesagt, nee, Nachrichten mache ich gar nicht, ist mir zu negativ auch oftmals. Aber wenn du Impulse brauchst, und da sind wir direkt bei der Immowelt, es gibt ja die Plattform Immowelt Impuls, da gibt es ja dann auch E-Learnings, Webinare. Ich glaube, da bist du auch vertreten bei uns.
Tatsächlich ja, weil eben auch viele Makler uns immer wieder gefragt haben, ja, aber jetzt, wie soll ich das denn jetzt, du hattest die Frage vorhin ja auch, ja, wenn ich jetzt anfangen will mit der Vermietung, wie mache ich es denn? Und daraus ist entstanden, dass ich diverse Videokurse eben kreiert habe, wo bekomme ich Vermietungsaufträge her, wie sieht der optimale Vermietungsprozess aus? Also es werden jetzt viele Makler auch nach dem Podcast die Frage, ja, es klingt ja alles toll, okay, ich will es machen, aber jetzt. Und da haben wir eben ganz viele Videokurse entwickelt und die haben wir dann gemeinsam mit Immowelt in Immowelt Impuls gebaut, sodass die Makler alles rund um die Vermietung, also wir haben auch andere Themen wie Grundbuchthemen, Mietrecht für Makler ist ein großes, auch was kann ich tun, damit ich eben nicht auf einen Mietnomaden reinfalle. Da gibt es ja mehr als nur eine Bonitätsauskunft, ob jetzt Mietercheck oder Schufa oder anderes, völlig egal. Aber auch, was muss ich als Makler tun? Wie erkenne ich einen Mietnomaden unter meinen Bewerbern? Und dazu haben wir eben ganz, ganz viele Weiterbildungen gebaut und die in Immowelt Impuls geschaltet.
Okay, und dazu packen wir natürlich den entsprechenden Link dann auch gerne in die Shownotes. Liest du auch Bücher zu den Themen? Also bist du da auch selektiv? Hast du da vielleicht auch einen Tipp für uns, was Literatur angeht?
Ja, also ich bin tatsächlich ein intensiv Lesender und also für mich gibt es eine Bibel, das ist mein Buch, das ich bestimmt schon, oh je, 12 Mal oder so gelesen habe. Und das ist tatsächlich Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte.
Das Buch heißt auch so. Um was geht's da genau?
Also es geht tatsächlich um einen Anwalt, der im Gerichtssaal umfällt, weil er sich völlig überarbeitet hat, weil er völlig gegen seine innere Natur gearbeitet, seinen Körper zerstört hat damit und der dann quasi ins Himalaya-Gebirge ging und da einen Mönch fand, der ihm neue Impulse für ein neues Leben gegeben hat.
Okay, wir machen das einfach so. Die ersten drei, die uns eine E-Mail schreiben mit dem Betreff Mönch, den schenken wir so ein Buch.
Cool.
Machen wir so.
Sehr cool. Und die werden Spaß haben und viele Impulse. Ist vielleicht auch also eines meiner großen Leidenschaften und Hobbys. Das erklärt es vielleicht ein bisschen. Ich bin tatsächlich professionell ausgebildeter Clown.
Clown?
Clown. Rote Nase, Clown.
Ah, wie Kurt Krömer. Der ist auch ausgebildeter Clown.
Oh.
Aber den kennst du, ne?
Ja, klar.
Kurt Krömer. Er hat ja auch einen Podcast und ist, macht auch Live-Shows. Der hat an einer Clownschule, glaube ich, anfänglich mal eine Ausbildung gemacht.
Ich auch.
Tatsächlich?
Ja, und ich liebe es. Also ich habe eine Leidenschaft für Zirkus, deswegen auch Handstand und Clownerie, Jonglage. Und ein Clown ist, also die Grundeinstellung des Clowns ist, dass der auf alles neugierig ist, dass der alles ausprobiert. Und das Scheitern für ihn einfach nur ein neuer Impuls ist für ein neues Spiel, das daraus entsteht. Und
unser Podcast nimmt hier eine merkwürdige Wendung. Jetzt sind wir in der Clownerie, sagt man das so?
Absolut.
Kann man dich auch bewundern als Clown? Trittst du auf tatsächlich?
Tatsächlich tue ich auch das, aber wirklich hobbymäßig. Also ich gehe dann gern in Fußgängerzonen und stelle auch ein Hütchen auf und wenn da was drin liegt, wird es gespendet. Ich bin aktiv in einem Zirkusverein und bin da, also ich trainiere auch Kinder in Jonglage und Clownerie in einem Kinderzirkus und da haben wir mehrmals im Jahr große Shows.
Und das führt uns direkt zu unserer nächsten Rubrik und das ist Clowns-Momente. Gab es eine besonders rührige Geschichte in deiner Funktion als Clown oder gab es eine Geschichte, wo du unglaublich lachen musstest?
Also tatsächlich ist Lachen bei mir ein Dauerzustand. Also ich laufe irgendwie immer strahlend durch die Welt, weil ich einfach das Leben und die Welt spannend finde. Aber besonders rührend tatsächlich. Also ich habe in meinem Kinderzirkus eine schwerbehinderte Clownin, die also wirklich durch verschiedene Tumore etc. eine schwere Behinderung kam. Und für sie haben wir einen Teil einer Show gebaut und sie hatte natürlich Angst, auf die Bühne zu gehen mit ihrer optisch auch sichtbaren Behinderung. Und das gehört schon zu meinen rührendsten Momenten, als ich sie dann auf die Bühne geschickt habe und sie ganz alleine, 720 Zuschauer, sie steht allein auf der Bühne und macht ihre 3-4 Minuten Performance und steht dann da und alle Zuschauer stehen auf und applaudieren ihr, weil jeder gesehen hat, wie sie über ihren eigenen Schatten gesprungen ist und wie sie dann zurückkam und mir in die Arme sprang und geweint und gelacht und sich gefreut hat. Das gehört schon zu den ganz besonders
Höhen. Schöner Moment. Und wo musstest du mal herzhaft lachen, vielleicht auch im Business-Kontext?
Also im Clown-Thema ist es tatsächlich so, ich habe mit vielen Freunden eine Show besucht und da war ein Clown und ich glaube, also da saßen bestimmt 500 Zuschauer, das war so ein Palazzo-Zelt mit Essen und allem. Und ich glaube, ich war der Einzige, der über diesen Clown gelacht hat. Alle anderen fanden ihn schrecklich und ich fand ihn so grandios gut und habe gegrölt vor Lachen und keiner hat mich verstanden.
Also das heißt, da gibt es auch große Unterschiede, wie Clownerie letztendlich funktioniert. Du, mit Blick auf die Uhr und mit Blick nach draußen hier auf unserer Expo möchte ich mich an der Stelle erstmal recht herzlich bedanken. Das war sehr interessant. Wäre es eventuell möglich, dass du bei einem der vielen Impulse-Events der Zukunft vielleicht für uns buchbar bist als Clown?
Auch das, auch als Jongleur.
Hand drauf?
Geld.
Okay, wir werden das auf jeden Fall berücksichtigen. Und wenn das so ist, bin ich auf jeden Fall mit von der Partie. Vielleicht auch bei einem unserer Beyond Business Events. Wie geht's jetzt für dich auf der Expo weiter?
Tatsächlich, ich muss rasen. Jetzt bin ich doch, wir haben so viel und schön geredet. Im Minimalzeitraum in 5 Minuten nächster Termin. Und dann geht's weiter, ich glaube, bis genau 17 Uhr. Und dann auf die Autobahn Richtung Bodensee, weil meine beiden Jungs auf den Papa warten.
Das klingt gut. Ich sag großes Dankeschön, Matthias. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Danke dir.
Ich freue mich drauf. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Danke.
Das war's mit unserer ersten Expo-Real-Folge von Zweizimmer Küche Talk. Ein großes Dankeschön nochmal an Matthias für die spannenden Einblicke in die Vermietungspraxis und seinen ganz persönlichen Weg. Und wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, auf ImmoWelt Impuls findet ihr zahlreiche Inhalte, unter anderem auch mit Matthias. Das Ganze rund um die Themen Vermietung, Akquise und rechtliche Fragen wie beispielsweise Datenschutz. Alles on demand auf unserer Lernplattform. Registrieren könnt ihr euch unter mein.immowelt-impuls.de. Das Ganze natürlich auch als Link in unseren Shownotes. Und weil Matthias in dieser Folge sein Lieblingsbuch verraten hat, Der Mönch, der sein Ferrari verkaufte, verlosen wir dieses Buch 3-mal. Mitmachen ist ganz einfach. Schickt uns eine kurze E-Mail an podcast@immowelt.de. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zur nächsten Expo Real-Episode. Tschüss und bye bye.